Heute geht's endlich mal wieder um Investment. Vermögensaufbau für deine Kunden, für dich selber, denn das Vermögen, was du für deine Kunden aufbaust, hilft auch dir, nämlich durch Bestandsprovision und Wert deines Unternehmens. Und wenn du mal überlegt hast, einen eigenen Fonds zu gründen und vielleicht gar nicht weißt, macht das Sinn, wie macht man das eigentlich und was kann man damit so bewegen, dann ist das genau deine Folge heute hier, denn ich hatte Jean Meyer zu Gast. Jean Meyer ist mittlerweile über 30 Jahre, glaube ich, in der Branche und ich kenne ihn aus meiner Zeit bei Appella, ist ein wirklich smarter Typ, mittlerweile auch schon über 50 Jahre alt, aber das merkt man ihm nicht an und sieht man ihm auch nicht an. Und es war ein wirklich richtig, richtig gutes Gespräch. Er ist ein sehr humorvoller Mensch und wir hatten viel Spaß und den wirst du sicherlich beim Zuhören auch haben und du wirst auch viele Impulse bekommen, um endlich mal wieder mit mehr Begeisterung das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau für deine Kunden anzusprechen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Let's go. Moin John, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Moin, moin, nach Hamburg oder wo immer du gerade bist.
Ja, noch nördlich von Hamburg sogar, in Heide in Holstein, in meiner Wahlheimat. Und also ich bin hier geboren, aber auch wieder hergezogen, zurück aus Hamburg.
Ja, sehr schön, sehr schöne Ecke. Ich war erst vor 4 Wochen, ist es her, auf dem Börsentag in Hamburg und durfte einen Vortrag halten.
Ja, siehste.
Tolle Menschen, aber auch komische Menschen, die Hamburger.
Ja, aber die gibt's überall, oder?
Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen.
Auf die komischen Hamburger, ja.
Ja, die höchste Millionärsdichte.
Ja, das stimmt, ja. Aber lass uns trotzdem erstmal über dich sprechen. Die Millionärsdichte ist ja heute hier im Gespräch auch relativ hoch, vermute ich mal.
Ja, ich hoffe, du bist das auch schon, da sind wir schon 2.
Es kommt darauf an, was du als Zähleinheit nimmst.
Ja, wenn es der südafrikanische Rang ist, dann schafft es jeder, ne?
Genau, wir gucken mal. Okay, lass uns ein bisschen über dich sprechen. Erzähl mal, wo kommst du her? Was ist so deine Historie? Wie bist du in die Finanzdienstleistung gestartet?
Bei mir war es so, ich war früher Leistungssportler und nachdem dann die Mauer fiel und die Wende kamen, mussten wir uns alle neu orientieren. Das heißt, der Olympiasieg rückte in weite Ferne und ich suchte mir neue Herausforderungen. Da ich aus einer ehrbaren alten Kaufmannsfamilie kam, meine Urgroßeltern gründeten 1901 hier bei uns in Lübbenau und Spreewald das Kaufmannstum, startete ich mit einer ganz normalen Lehre bei der Bank, mit einer Bankkaufmannslehre bei der Sparkasse.
Ja.
Damals die Sparkasse Karlau, kennt heute keine Sau mehr. Und die Partnersparkasse war die Sparkasse Arnsberg Sundern im Sauerland. Also das ist dort, wo es von 365 Tagen 366 Tage regnet.
Oh, schön.
Aber regnet immer mieses Wetter. Aber eine fantastische Ausbildung, die ich dort genossen habe. Ja. Und da habe ich dann von der Pike auf das Bankwesen erlernen dürfen.
Den Karlauer.
Ja, hier bei der Sparkasse gearbeitet als Firmenkundenbetreuer, um mich dann mit damals 22 Jahren selbstständig zu machen und mich auf eigene Füße zu stellen.
Ja, Moment, jetzt muss ich 2, 3 Nachfragen stellen. Also erstmal Karlau, ist der Karlauer, den kennt man ja.
Ja, der Karlauer, der ist hier wirklich 15 Kilometer von Lübbenau im Spreewald entstanden. Das ist der Karlauer, der Witz, der heute immer so zwangsläufig bemüht wird, wenn jemand einen Witz reißt und keiner drüber lacht.
Genau. Ja, die kennt man von dir nicht. Meistens, zumindest du selbst lachst immer am lautesten, aber steckst damit auch viele an. Das ist eigentlich immer ganz so gut, ja.
Ja, das wäre ja schön, wenn ich über meine eigenen Witze nicht selbst lachen würde. Auch wenn ich manchmal wirklich, wie du schon richtig sagst, der Einzige bin.
Aber ist immer noch mehr als keiner.
Ja. Ja.
Welche Sportart hast du betrieben?
Ich war Ringer.
Du warst Ringer?
Ja.
Im Ernst?
Mhm, im Ernst, ja. Freistil, ja. Immer die unterste Gewichtsklasse. Als ich auf die Sportschule ging mit 13 Jahren 1985, habe ich 28 Kilo gewogen. Und als ich 1989 Deutscher Meister und DDR-Sportler-Sieger wurde, habe ich 48 Kilogramm gewogen.
Krass. Wow. Das heißt, wie lange hast du das gemacht?
Auf der Sportschule 6 Jahre und davor natürlich, ich habe angefangen in der 3. Klasse als 9-Jähriger. Ja.
Und dann kam die Wende.
Und dann kam die Wende, ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wir waren im Trainingslager in Bulgarien und auf dem Rückflug habe ich das erste Mal wieder in die Zeitung geschaut und gelesen, dass die Mauer gefallen ist. Und dachte ich, Mensch, das ist ja gut, aber was machen wir denn jetzt nun? Und dann war ja sehr, sehr viel Umbruch, sehr viel Verwirrung. Wir wussten ja nicht, was wir machen sollten. Das war ja für uns, als Leistungssportler war ja dein Leben von Fremden genau eingetaktet und genormt. Du brauchst dich um nichts kümmern. Du wusstest, wann du zum Sport gingst, du wusstest, wann du zum Essen gingst, du wusstest, was du essen solltest. Es war also sehr, sehr viel vorgegeben. Und jetzt auf einmal musstest du dich um all die Dinge selber kümmern. Das war also nicht nur Chance, das war auch Risiko zugleich. Wie so oft im Leben. Risiko und Chance gehen ja immer Hand in Hand, nicht nur im täglichen Leben, sondern auch bei der Geld- und Kapitalanlage.
Ja, ja, total. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen da eintauchen, weil das ja, also für mich und wahrscheinlich für ganz viele andere, die hier zuhören, auch total, man hat es ja 100-mal gehört, aber mal aus erster Reihe sozusagen da noch ein bisschen reinfragen zu können, ist ja immer gut. Wie war denn das? Also, ihr kamt dann aus Bulgarien zurück und dann war dann wirklich alles vorbei, alles weg und ihr wart lost und so, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also erstmal hatten wir uns allen in Bulgarien alle ein sogenanntes Virus eingefangen. Wir mussten erstmal 14 Tage in Quarantäne, weil wir uns die Haken beschissen haben. Wir hatten nämlich alle Salmonellen und damit sich das nicht überall auf die gesamte Sportschule verteilt, wurden wir erstmal in Quarantäne gesteckt. Das hatte den großen Vorteil, wir brauchten nicht trainieren, wir brauchten auch nicht in die Schule. Also wir waren quasi in einem abgeschotteten Raum und konnten uns erstmal gegenseitig mit dieser neuen Umgebung beschäftigen. Ja, man hat natürlich sein Fernsehen geguckt, Radio gehört. Und man merkte natürlich auch, wie bei den Trainern im gesamten Umfeld, ja, es war ein riesiger Umbruch. Und ja. Bei uns war ja Henry Maske auf der Sportschule beim Armeesportclub Vorwärts Frankfurt, oder den kennt ja jeder. Auch für ihn war das alles neu. Der ist 1988 Olympiasieger geworden. Jetzt kam die Wende. Der Herr Sauerland kam und hat ihn zum ersten Profiboxer der DDR gemacht. Und er hat dann festgestellt, es ist alles anders als vorher. Mit Manfred Wolge ist er dann quasi aus dem Hochleistungssport des Sozialismus in den Profisport gewechselt. Mit Erfolg. Ja.
Ja. Ja, klar, das hat man ja mal gehört, ja.
Ja, sind aber allerdings auch viele eben auf der Strecke geblieben. Und für uns war es eben so, wir waren 18, 19 Jahre bei uns in der Klasse. Also es war dann die Zeit, sich komplett neu zu orientieren. Und viele aus meiner damaligen Klasse haben die Chance ergriffen, aus denen sind vernünftige Menschen geworden. Und der eine oder andere ist aber auch auf der Strecke geblieben, wie überall.
Ja, klar, okay. Okay, und dann bist du halt einfach, hast dich klassisch beworben bei der Sparkasse und bist
genau, ich habe mich bei der Sparkasse beworben, wurde dann zu einem Assessment Center eingeladen. Das ging dann 2 Stunden mit 30 anderen sich Bewerbenden. Und dann haben wir da unsere Tests gemacht und dann haben die von den 30, haben sie 9 Lehrlinge genommen. Und von den 9 durften 2 dann zur Ausbildung zur Partnersparkasse ins Sauerland nach Arnsberg-Sundern. Und da das niemand wollte, außer ich und noch einer, war da kein Auswahlprozess mehr. Es gab nur 2, die wollten. Deswegen konnten wir gehen.
Ja, okay. Was hast du dir davon versprochen?
Also sehr, sehr viel. Ich habe ja hier gemerkt, dass die Lehrer an der Berufsschule, sage ich mal, dem Lehrbuch vielleicht 2 Seiten vor uns waren. Also das normale Bankerwesen, so wie wir es heute kennen, das gab es in der DDR nicht. Es gab ein Sparbuch, es gab ein Girokonto und es gab ein kleines Scheckheft. Ja. Es gab weder Aktien noch Fonds noch viele andere Dinge, die wir heute so kennen aus der Finanzdienstleistung. Ja. Und wenn du dann in die Berufsschule gehst und der Lehrer weiß, nur minimal mehr als das, was er dir vermitteln will an Wissen, dann hast du gemerkt, wie begrenzt das am Ende der Ausbildung sein wird. Und ich habe die große Chance gesehen, mit der Partnersparkasse dort von der Pike auf das Bankerwesen zu lernen von Leuten, die schon 40 Jahre in der Marktwirtschaft leben.
Ja.
Und da wir dort Exoten waren, mit meinem Freund Ero, mit dem wir dort hingegangen sind, durften wir auch nicht die ganzen, den Begriff darf ich nicht mehr sagen, niederen Tätigkeiten machen. Bei uns war es ja so, du kommst in die Filiale rein und kriegst ein Packen Kontoauszüge vom halben Meter Höhe. Ja. Du hast dann also niedere Tätigkeiten gemacht, hast die Kontoauszüge in die Kontoauszugstaschen eingekauft und dann war Feierabend.
Ja, okay.
In Arnsberg-Sundern waren wir Exoten und man hat uns gefragt, was wollt ihr denn lernen? Ich durfte in die Wertpapierabteilung, ich durfte in die Kreditabteilung, ich durfte ins Verbundgeschäft, Immobilien, Bausparen, Versicherungen und wir waren von der Ausbildung her top unterwegs und als wir zurückgekommen sind, konnten wir alles und durften wiederum sehr wenig.
Woher hattest du denn dein Know-how? Also was du hast ja jetzt gerade beschrieben, hey, ich habe da wahrgenommen, da geht es irgendwie nicht wirklich weiter, weil der Lehrer ist 2 Seiten weiter als ich. Oder wie hast du dich angefangen damit zu beschäftigen, dass du, ich sag mal, deinen Horizont erweitert hast, okay, ich weiß, dass es da auf der anderen Seite einfach mehr gibt. Also war das schon immer ein Thema für dich?
Also ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen. Das ist auch, wenn ich mich jetzt mal rückblickend umschaue, die erfolgreichen Menschen, die ich in meinem Leben bisher kennenlernen durfte, die wirklich erfolgreichen, da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die meisten von diesen Menschen lesen regelmäßig Bücher. Und zwar nicht nur über diese Themenfelder, die sie interessieren, sondern auch über die Ränder hinaus. Und ich war schon immer ein sehr, sehr gerne, ich habe immer schon gerne gelesen und mich mit Dingen beschäftigt.
Ja.
Das hat mir dann auch den Blick über den Tellerrand hinaus verschafft.
Also okay.
In den Büchern, in unseren Lehrbüchern war ich dann schon 30, 40 Seiten weiter als der Lehrer, konnte damit aber nicht so richtig anfangen, weil das Wissen muss ja auch vermittelt werden.
Ja. Ja, klar, verstehe ich. Okay, so, und dann warst du im Saarland, war das, ne? Saarland?
Sauerland.
Sauerland. Sauerland, ja, okay. Und hast Sparkassenkaufmann gelernt. Und,
genau.
Und dann?
Und da bin ich wieder zurück, weil das war die Vereinbarung zwischen diesen beiden Partnersparkassen. Ich bin zurück zur Sparkasse Karlau, habe dann ein Jahr lang die Geschäftskunden betreut und habe dann festgestellt, dass der Druck damals schon in der Bank sehr, sehr hoch war. Mhm. Du musst dir das vorstellen, Thorsten, jeder in der Bank musste, egal ob da am Service-Schalter stand oder an der Kasse oder wie wir in der Firmenkundenberatung, jeder musste im Quartal 3 Bausparverträge verkaufen.
Okay, das ist ja im Quartal noch machbar wahrscheinlich. Aber
ja, das ist, wenn du eine Anlageberatung bist, überhaupt kein Problem. Wenn du aber bloß am Schalter stehst und Geld auszahlst, kommst du über das erste Jahr noch ganz gut mit deinen Verwandten und Bekannten. Den kannst du noch sowas aufs Auge quatschen.
Ja.
Aber danach wird's eng.
Ja.
Und dann war es eben so, dass der Druck auf diesen, auf alle Mitarbeiter so groß war, dass die zu mir gekommen sind und ich denen dann meine Verträge sozusagen übergeben habe, dass wir in der Filiale Ruhe hatten. Jeder hatte seine Zielzahlen erfüllt. Die Filialleiterin war zufrieden. Der Gebietsleiter war zufrieden. Der Vorstand war zufrieden. Aber da hat man schon gesehen, wie krank das System ist innerhalb der Bank.
Ja.
Also der Vertriebsdruck ist 30 Jahre her. War damals schon enorm. Und ich war jetzt vor kurzem in Bonn auf der zum Stiftungsmanager-Seminar. Ich war der Einzige aus der freien Wirtschaft. Alles andere waren Menschen aus der Sparkasse. Und die haben mir bestätigt, der Vertriebsdruck heute in der Bank ist noch viel, viel größer als vor 30 Jahren. Du bist gezwungen, deinen Kunden Dinge aufzuquatschen, die du selbst gar nicht haben wollen würdest, nur um deinen Job zu sichern.
Hm. Ja, verrückt eigentlich, dass es nach wie vor funktioniert.
Also, ja, das funktioniert natürlich. Weißt du warum? Weil die Sparkasse einen sehr, sehr guten Stand in der Gesellschaft hat.
Ja, das ist so. Da sieht man, was dieses Thema Branding und Vertrauen halt einfach ausmacht, ne?
Ja.
Aber die Kehrseite der Medaille ist ja, die Schwelle, sich selber Informationen anzueignen, ist ja so niedrig wie noch nie. Aber du siehst halt trotzdem, dass es einfach nicht genutzt wird, also in der breiten Masse, ne?
Thorsten, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Heute ist ja Information überall verfügbar. Also, während ich früher noch im Lexikon irgendwas nachschlagen musste, gehst du heute zu ChatGPT, Wikipedia, Google, wo auch immer. Du kriegst also alle Informationen, die du willst. Aber richtige, wahre Intelligenz zeigt sich ja nicht in der Information, sondern welche Information ist für mich wichtig? Mit welcher Information kann ich für mich, für meine Familie, für meine Kunden, für die Gesellschaft das Richtige anfangen? Also das Filtern der relevanten Informationen ist heute viel, viel wichtiger als die Information selber.
Ja, richtig. Und das ist ja genau der Punkt, weil wenn, nennen wir sie jetzt mal Lieschen Müller, ja, Lieschen Müller fragt ChatGPT, hey, wie ist denn das jetzt eigentlich mit Finanzen und so? Dann kommt da irgendwas raus. Und wahrscheinlich kommt dann relativ schnell der Reflex, also entweder wird ganz blauäugig alles geglaubt, was da rauskommt, oder es kommt eben dieser Reflex, okay, weiß ich jetzt, ob das stimmt? Keine Ahnung. Na, ich habe ja mal gehört, ChatGPT kann auch Fehler machen. Steht ja sogar da drunter, ja. Also schreibt ChatGPT ja selber mittlerweile unten drunter, hey, ich kann auch Fehler machen.
Ja.
So, und wenn du dann aber als Lieschen Müller zu Erna in die Sparkasse gehst und die eben in der Institution sitzt, die es seit vielen hundert Jahren gibt und dir sagt, ja, also das ist für Menschen in deiner Situation ist das genau das Richtige. Das machen alle so. Ja, Haken dran, gekauft, ne? So, und Quote erfüllt.
Da kommst du zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe ja vor 6 Jahren das Buch Glücksfaktor Geld, 10 Gebote für finanzielle Freiheit geschrieben.
Ja.
Und in diesem Buch, das muss man gar nicht lesen, wenn man es will, kann man es lesen, kann jeder bestellen, bei Amazon oder wo auch immer. Aber in diesem Buch gibt es 3 extrem wichtige Fragen. Und das sind die Fragen, die ich allen meinen Kunden in der Erstberatung mit ins Hausaufgabenbuch schreibe. Weil das Problem ist, dass 9 von 10 Finanzberatern, egal ob die in der Bank arbeiten, als freier Vermittler oder wo auch immer, 9 von 10 besitzen die Empfehlungen, die sie ihren Kunden geben, selbst nicht.
Ja.
Und da sage ich, ich kenne keinen Bäcker und keinen Fleischer, der zum Konkurrenten geht und sich dort seinen Sonntagsbraten oder seinen Sonntagskuchen kauft. Alle essen ihr eigenes, weil sie davon eben sehr überzeugt sind.
Ja.
Und diese 3 Fragen stellen die wenigsten, weil sie sich's nicht trauen. Aber sie sollten sie jeden stellen, der uns ein Produkt empfiehlt, eine Finanzdienstleistung, eine Versicherung, was auch immer. Und die erste Frage ist, haben Sie das auch?
Ja.
Und die zweite Frage, die danach gleich folgen sollte, weil die wird in der Regel immer mit Ja beantwortet, ist, wie viel haben Sie davon? Es nützt ja nicht, wenn ich meine 100.000 Euro in ein Anlageprodukt investiere, wo der Berater einen 25 Euro Sparplan quartalsweise hineinpackt. Und die dritte Frage, das ist die ganz entscheidende.
Ja.
Haben Sie das oder kann ich das bitte mal sehen? Das ist die dritte Frage.
Ja.
Und dann kommt, selbst wenn die Kunden ihren Berater das fragen, kommt häufig die Reaktion vom Berater, naja, das ist ja schon ein bisschen privat, das würde ich jetzt nicht zeigen wollen, wo ich dann sage, warum? Der Kunde offenbart in der Finanzberatung sein Innerstes. Alles, was seine Finanzen betrifft, er legt sich quasi blank, er lässt die Hose runter. Da kann ich doch auch erwarten, dass der Kunde mir zeigt, ob er die Anlageempfehlung, die er mir gibt, auch selbst hat.
Ja. Ja, total.
Und damit würden viele Lieschen Müllers, wie du sie gerade bezeichnet hast, große, große Fehler umgehen und würden ihr hart verdientes Geld besser, ertragreicher und sicherer anlegen.
Ja. Ja, das stimmt. Und ja, genau so, wie du es gerade beschrieben hast, funktioniert ja auch dieses Phänomen Telekom-Aktie, Krypto. Also wo denn auf einmal Lieschen Müllers und Co. halt auf einmal in solche Sachen investieren, weil halt Freunde das auch haben. Also das ist ja derselbe Effekt, ne? Dieser Peergroup-Effekt. Ah, okay, der macht's jetzt auch. Der Taxifahrer hat mir auch empfohlen, ich soll das machen. Der macht's jetzt auch, ne? Und ist ja dasselbe Spielchen. Also auf der Ebene scheint es ja zu funktionieren. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich jetzt auch, also die Vermittlung von Finanzdienstleistungen ist ja bei mir jetzt aktuell, ich würde sagen, mehr ein Hobby, weil ich mache es aus Überzeugung noch und ich habe halt zwei Mitarbeiterinnen, die den ganzen, ich sag mal, organisatorischen Teil übernehmen und meine Kunden betreuen.
Ja.
Und Neugeschäft kommt halt wirklich nur noch dann zustande, wenn es sich irgendwie ergibt. Und fast immer ist der Auslöser dafür, dass ein Kunde bei mir sagt, ich mach's bei dir, ist immer die Frage, Thorsten, wie hast du es denn für dich gelöst? So, und entweder, weil ich es anspreche und sage, hey, ich hab's auch so gemacht, also ne, wenn du mich fragen würdest, ich hab's genau so gemacht. Ich zeige es dann nicht immer, aber manchmal, also die Leute glauben es dann halt und dann ist meistens der Moment, wo die sagen, ja, okay, dann mache ich es halt auch so. Ja, und ja.
Das ist so, du musst es ja auch nicht immer zeigen, du musst es nur anbieten. Also selbst bei uns ist es so, in den seltensten Fällen, es kommt vielleicht alle zwei Jahre einmal vor, dass ein Kunde sagt, Herr Meier, Sie kennen ja die drei Fragen, ich komme mal gleich auf die dritte, kann ich das bitte mal sehen? In der Regel glauben die Kunden uns das, was wir ihnen sagen. Ja, und alleine schon, dass wir es anbieten, die Offenlegung unserer eigenen privaten Einkommens- und Vermögensverhältnisse, schafft schon einen ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss.
Ja.
Natürlich muss ich bei der Wahrheit bleiben, weil wenn ich dann doch mal die Hose runterlassen muss und man sieht, der Kaiser hat keine Kleider an, dann wird's eng.
Dann wird's schwierig, ja, das stimmt. Ja.
Weil du die Telekom angesprochen hast, Manfred Krug war ja nicht nur das Gesicht im Osten, sondern war ja im Osten und Westen als Schauspieler bekannt mit Liebling Kreuzberg und sehr populär. Und er ist mal kurz vor seinem Tod interviewt worden. Er hat ja Werbung für die Deutsche Telekom gemacht. Dafür hat er 300.000 D-Mark bekommen. Viel Geld für damalige Verhältnisse. Mhm. Und man hat ihn gefragt, Herr Krug, was war der größte Fehler in Ihrem Leben? Und er sagte, wie aus der Pistole geschossen, das war die Werbung für die Deutsche Telekom. Weil er hat danach tausende bitterböse Briefe von enttäuschten Spekulanten bekommen, die ihnen dafür die Schuld gegeben haben, dass sie große Teile ihres Vermögens verloren haben. Und das ist wieder typisch. Bei uns in der Gegend ist ja Theodor Fontane, ein ganz bekannter Schriftsteller.
Ja.
Der hat mal gesagt, die meisten Menschen suchen die Fehler für ihr Fehlverhalten an der falschen Stelle. Nämlich nicht bei sich selbst.
Ja.
Und das ist häufig so. Wenn die Börsen laufen und die Kunden dann der Bild-Zeitung hinterherlaufen, Manfred Krug hinterherlaufen, Trade Republic oder irgendwelchen anderen Dingen hinterherlaufen und dann geht's mal wieder 50-60% nach unten, dann sind alle anderen schuld, nur nicht der selbst auf den Knopf gedrückt hat und den Kauf ausgelöst hat.
Ja.
Und wenn wir da einfach unser Mindset ändern, wir sind verantwortlich für unser Leben in großen Teilen und für unsere finanziellen Verhältnisse in noch größeren Teilen, das können wir niemanden anderen in die Schuhe schieben, ob es gut oder schlecht läuft. Da haben wir schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Ja, ja. Andererseits, klar, ich meine, wir als Berater, wir leben ja davon, dass Menschen uns vertrauen und unsere Empfehlungen oder gemeinsam mit uns, das ist eigentlich so der Ansatz, den ich hier verfolge, dass du mit dem Kunden gemeinsam zu einer Entscheidung kommst. So, und dann ist es natürlich, ich weiß nicht, ob es 50-50 verteilt ist und von Schuld will ich auch gar nicht sprechen, weil klar, am Ende entscheidet der Kunde, ob er eben einem Rat folgt oder irgendwas, aber am Ende ist es natürlich, finde ich, ein Zusammenspiel zwischen Berater und Kunde.
Ja. Mir gefällt der Satz gut, gemeinsam erfolgreich. Also gemeinsam Kunde und Berater.
Ja.
Dann steckt das Wort Erfolg mit drin. Das heißt, man ist besser als zu dem Zeitpunkt, wo man gestartet ist.
Ja.
Und wenn da noch Reichtum dazukommt, das heißt finanzielle Freiheit, na dann.
Ja. Dann haben wir alles richtig gemacht.
Zufrieden.
Ja. Ja, das sollte ja das Ziel sein, ne? Also was auch immer das für den Individuellen bedeutet, ne? Ob das jetzt 1 Million ist oder 10 Millionen oder einfach nur 200.000, 300.000, ist ja egal.
Ja, das ist Wahnsinn. Die Unterschiede sind enorm. Ich kenne Menschen, die sagen, wenn ich sie frage, wann würdest du dich finanziell frei fühlen, wenn ich mein Dispo ausgeglichen habe, wenn ich endlich mal raus aus meinem Dispo bin und eine positive Einkommens- und Vermögensbilanz habe, dann fühlen sich diese Menschen schon finanziell frei.
Ja, weil der Zwang weg ist.
Erfolgreiche Unternehmer, die haben 50 Millionen auf dem Depot und haben noch existenzielle Angst, irgendwann mal wieder zu verarmen. Also der Begriff der finanziellen Freiheit ist wirklich sehr, sehr subjektiv.
Ja.
Viele machen es an der Million fest, obwohl ich sage, heute ist für den jungen Menschen von 20 bis 25 Jahren das Millionärsdasein im Alter der Schlendergang und nicht der Marathon.
Ja, total. Vor allem, wenn du halt als heutige Elterngeneration auch schon einen gewissen Grundstein dafür legst, ne?
Ja, das kommt noch dazu. Wenn ich kluge Eltern habe und die einen Teil meines Kindergeldes nicht verfrühstückt haben oder mir auf das Butterbrot geschmiert haben, sondern in guten Aktien und Aktienfonds investiert haben, dann kann ich sagen, 55 bin ich finanziell frei und kann dann noch arbeiten gehen, weil es mir Spaß macht, aber ich muss nicht mehr. Und wenn dann die Politik sagt, wir müssen bis 70 gehen, dann werde ich mit einem Lächeln in meinen Depotkontoauszug schauen und sagen, müssen ist was für Loser, wollen ist was für Sieger.
Ja, das ist gut. Ja, ich bin heute schon neidisch auf meine eigenen Kinder, wenn ich in deren Depots reingucke. Nicht, weil es mehr ist, als was ich habe, aber es ist mehr, als ich in meiner Kindheit oder in meiner Jugend jemals hatte. Und
wichtig ist, Thorsten, dass du mit deinen Kindern, wenn sie dann 7, 8, 9 Jahre sind, anfängst, über Geld zu reden. Über positiv über Geld zu reden, aber auch über die Erwartungen, die du damit verknüpfst, wenn du dann das Erbe mal übergibst.
Ja.
Das passiert bei mir in meiner Kundschaft auch des Öfteren. Eine Generation baut es auf, spart es sich quasi vom Munde ab und dann scheidet sie dahin und die junge Generation übernimmt ein Millionenerbe, ist darauf aber gar nicht vorbereitet.
Ja.
Und da kommt es zu solchen waghalsigen Dingen, wie man kauft sich für 80.000 Euro eine neue Küche, obwohl man gar nicht kochen kann. Man kauft sich einen Sportwagen, vergisst den Vollkasko zu versichern und setzt den nach 14 Tagen in den Straßengraben. Und dann denke ich immer, hoffentlich gibt es doch keinen Himmel und keine Hölle, vor allem keinen Himmel, wo dann die Hinterbliebenen, die sich das Geld wirklich vom Munde abgespart haben, zum Teil sehen, wie ihr Lebenswerk dort dem Konsumrausch anheimgegeben wird und in kürzester Zeit vernichtet wird.
Ja, das ist schon krass. Da kannst du hoffen, dass das Vermögen hinreichend groß genug ist, dass es das erträgt.
Es kann gar nicht groß genug sein. Ich habe letzte Woche einen Witz gelesen, da fragte ein Reporterin einen älteren Herrn, sagen Sie mal, wie sind Sie denn Millionär geworden? Und er sagte, durch meine Frau. Und er fragte die Reporterin, und was waren Sie vorher? Und er sagte, Millionär.
Ja, den habe ich auch gelesen. Ne? Der ist gut. Der ist richtig gut, ja.
Ja, nicht, dass wir jetzt einen Feministen den Klatsch gleich abkriegen hier.
Ja, das ist ganz vorsichtig, ganz dünnes Eis hier. Also nochmal zurück. Du hast dich dann irgendwann nach der Sparkasse, hast du dich selbstständig gemacht. War das, hast du sofort ein Maklerunternehmen gegründet oder wie ist das abgelaufen?
Ich war noch 3 Jahre lang Handelsvertreter. Ich habe mich also einem mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen angeschlossen aus Gerlingen bei Stuttgart, die Firma Götz HFD. Gibt es heute so leider nicht mehr. Ja. Und dort habe ich von der Pike auf auch das Verkaufen gelernt und auch das Akquirieren. Weil wenn du anfängst und dich niemand kennt, vielleicht noch ein paar Leute aus der Sparkasse, aber was nützt es, gut zu sein, wenn es keiner weiß?
Ja, so ist es, ja.
Und für mich war es dann wieder eine große Überwindung und eine große Erfahrung, in die Kaltakquise zu gehen und Leuten meine Dienstleistung von Haustür zu Haustür überhaupt erstmal anzubieten.
Also du bist wirklich von Haustür zu Haustür gezogen?
Ich bin von Haustür zu Haustür gezogen, genau.
Ja. Okay.
Also nicht von Wohnungstür zu Wohnungstür. Ich habe mich ja von Beginn an auf selbstständige Freiberufler und mittelständische Unternehmen konzentriert. Ja. Aber ich bin von Chefsekretärin zu Chefsekretärin gezogen, muss man so zu sagen. Weil die Sekretärin ist in der Regel der Tresorraum oder der Tresorschlüssel zum Tresorraum des Geschäftsführers, des Geschäftsinhabers, was auch immer.
Ja, wie hast du das gemacht? Wie lief das ab? Du bist da rein in die Firma und hast gesagt, hier, ich bin's.
Hier stehe ich und kann nicht anders. Und Sie sollten sich einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit einräumen bei Ihrem Chef, weil vielleicht kenne ich Dinge, die Ihr Chef noch nicht kennt. Und vielleicht schafft Ihnen das finanzielle Spielräume, um für Sie als Chefsekretärin das Gehalt in den nächsten Jahren in ungeahnte Höhen schnellen zu lassen. Und damit hatte ich zumindest schon mal die Chefsekretärin, weil sie hatte auch ein eigenes Interesse daran, dass ich gehört werde, weil es könnte ja auch für sie einiges Gutes bringen.
Also das war wirklich deine Story. Du hast wirklich gesagt, hey, komm, du...
Das war eine meiner Geschichten, genau. Und am Ende ist es auch häufig so gekommen. Wir haben dann direkt Versicherungen abgeschlossen. Das heißt, der Chef hat zusätzlich zum Gehalt für seine Chefsekretärin und für viele andere Leute in der Firma, die gut waren, die er halten wollte, damals eine Direktversicherung oder andere Formen der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen. Das war damals steueroptimiert, sozialabgabenfrei. Da gab es also viele Möglichkeiten, steueroptimiert seinen Menschen, die aber am Herzen gewachsen sind, in der Firma Gutes zu tun. Und damit hatte ich dann auch schon meinen ersten Auftrag erfüllt. Ich habe die Chefsekretärin Vermögen dann gemacht. Ich habe den Chef gezeigt, wie er optimiert Steuern und Sozialabgaben sparen kann und habe selbst dabei auch noch verdient.
Ja.
Win-win-win-Situation, würde man heute auf Neudeutsch sagen.
So ist es, so ist es. War dein Fokus damals auch schon ausschließlich auf den Thema Vermögensaufbau oder hast du auch klassisch Versicherungen gemacht?
Das war ausschließlich Vermögensaufbau. Die klassische Versicherung habe ich immer außen vor gelassen, weil ich es, das wird jetzt den einen oder anderen bei euch im Podcast vielleicht vors Herz stoßen, aber dieses Kleinfein, wenn ich mir mal so eine Gebäude, ich bin ja auch ausgebildeter Versicherungsfachmann für die vorsitzende öffentliche Lebensversicherung. Diesen Kurs habe ich dann auch bei der Sparkasse mit absolviert.
Ja.
Aber wenn es dann darum ging, ist jetzt die Rohrleitung über einem fremden Grundstück in meiner Gebäudeversicherung mitversichert oder nicht, da war mir das einfach zu viel Expertenwissen und zu sehr in die Tiefe. Und es ist extrem wichtig, das zu wissen und auch den Kunden das zu fragen.
Ja, klar. Ja, das ist auf jeden
Fall
relevant.
Dafür fühlte ich mich nicht berufen. Ich unterhalte mich lieber so wie jetzt mit dir, mit Menschen, erkläre ihnen die ökonomische Welt und versuche dann im Anschluss, das Geld der Kunden, die sich mit mir unterhalten haben, ertragreicher und besser zu vermehren, als es das vorher war.
Ja. Ja, spannend. Okay, das heißt, du hast dann Tür-zu-Tür-Vertrieb gemacht und dann bist du irgendwann aus diesem Finanzdienstleistungsvertrieb raus und dann hast du dein eigenes Unternehmen gegründet.
Genau, dann habe ich quasi, das eigene Unternehmen hatte ich ja schon 1995 gegründet, aber mit einer Handelsvertretervereinbarung. Und 1997 habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht, auf eigene Füße gestellt, das Finanzhaus Meier gegründet und dann alles auf eigene Rechnung und ohne abhängig zu sein von irgendjemand aufgebaut.
Ja, okay. Und wie viele Kunden hattest du zu dem Zeitpunkt schon?
Ich schätze so 200. 200 Kunden hatte ich zu diesem Zeitpunkt.
Okay, das ist ja schon eine gute Zahl. Also vor allem in dem Bereich, ne? Also andere hatten sicherlich mehr, aber dann vielleicht auch nur eine Hausrat- oder eine Kfz-Versicherung verkauft.
Ja, das waren zum großen Teil Firmenkunden und von daher war auch dann je größer der Kunde ist, umso größer ist auch das Geschäft, was man abwickelt. Mit 200 Privatkunden wird es sicherlich ganz, ganz schwer, überhaupt eine eigene Existenz aufzubauen.
Ja.
Mit Hausrat, Hundehaftpflicht und diesen ganzen anderen kleinen Dingen. Aber mit 200 Unternehmerkunden, wo vielleicht 500 betriebliche Altersversorgung hinten dran hängen, wo andere Dinge in der Finanzierung, wir haben auch damals sehr, sehr viel gewerbliche Finanzierung und Baufinanzierungen vermittelt, betreut, weil das ich ja von der Pike auf gelernt hatte in der Bank, waren Geschäftsfelder, wo man, wenn man größere Sachen bewegt, dann kommen auch größere Dinge zurück.
Ja.
Das ist so, wirfst du drei kleine Kieselsteine bei uns in die Spree, schwappt noch keine Welle ans Ufer. Nimmst du aber einen großen 5-Tonnen-Fittling und lässt ihn fallen, dann solltest du dir Gummistiefel anziehen.
Ja, vor allem, weil die Brücke, von der du ihn schmeißt, auch vorher zusammenbricht wahrscheinlich. Ja. Ja, spannend. Okay, und dann spulen wir mal ein bisschen vor. Dann hast du irgendwann entschlossen, ich möchte nicht mehr nur Fonds verkaufen, sondern ich möchte auch einen eigenen Fonds haben. Ja. Wie ist die Idee entstanden und wie war der Weg dahin?
Band, Thorsten. Die Idee ist vor 6-7 Jahren entstanden aus dreierlei Dingen. Also das eine war, klassische Publikumsfonds, so schön wie ich sie auch heute noch finde, sind aufgrund der Vorgaben des Verbraucherschutzes immer teurer geworden. Das heißt, die Gesamtkostenquote eines guten Publikumsaktienfonds liegt aktuell bei 2-3% pro Jahr.
Ja.
Und die war früher gerade mal halb so hoch. Der zweite Punkt ist, seitdem ich Geld- und Kapitalanlageberatung mache mit meinen Kunden, habe ich immer dieselben Widerstände. Ich bastle ein Portfolio aus 10 Positionen, die ich verteile über die gesamte Welt, vielleicht mit 2 Ankerpositionen und 8 Satellitenpositionen, die das Basisinvestment umkreisen. Und nach einem Jahr setzt man sich zusammen und ich sage mal, die beste Position hat +30% gemacht und die schlechteste Position hat -10% gemacht. Und jetzt soll neues Geld investiert werden. Und ich frage die Kunden, wo packen wir es hin? Und die meisten sagen, na Herr Meier, wir packen es da hin, wo wir 30% plus haben. Und wo wir gerade dabei sind, die Position mit dem 10% Minus, die lösen wir auch noch auf, das packen wir auch noch dort rein. Das heißt, wir handeln aus unserer Emotion heraus,
ja,
in großen Teilen falsch.
Ja.
Zwischen den Emotionen Gier und Angst befindet sich die Rendite und wir werden in diesen Phasen gierig, anstatt ängstlich zu sein. Ich sage, wir packen lieber das neu investierte Geld in die Position, die gerade niemand haben will, warum auch immer, 10% im Minus, und investieren antizyklisch, so wie wir es doch das ganze Leben machen.
Ja.
Ich habe letzten Freitag, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kommt ja immer so eine kostenlose Werbezeitschrift in den Briefkasten, der ist dann voll, ja, kommt, passt nicht mal der Brief vom Finanzamt mehr mit rein. Ja. Und da habe ich aufgeschlagen, ich habe jetzt 18 Prospekte von unterschiedlichsten Unternehmen, die mir erzählen, was nächste Woche alles besonders günstig ist.
Ja.
Und das packen die deswegen bei mir in den Briefkasten, weil die glauben, ich kaufe antizyklisch immer das, was günstig ist.
So mach ist
ich auch. Aber an der Börse machen also, die meisten Menschen genau das Gegenteil. Die kaufen das, was extrem teuer ist und lassen das, was extrem günstig ist, links liegen. Und damit schaffe ich weder eine Überrendite noch eine klassische Rendite des Durchschnittskapitalanlegers. Ich bin immer hinten dran.
Ja.
Und im Apollo 11 Global, unseren eigenen Aktiendachfonds, den wir aufgelegt haben vor 4,5 Jahren, entscheiden wir antizyklisch aus den Mittelzuflüssen, was wir mit dem Geld machen. Und der dritte Punkt, den ich noch offen habe, ist, wenn wir früher immer aus einzelnen Positionen Gewinne mitgenommen haben, dann müssen unsere Kunden Abgeltungssteuer bezahlen. Das heißt, die Erträge werden mit 25% versteuert, die gehen ans Finanzamt und kommen nicht zurück.
Ja.
Während wir in unserem Aktiennachfonds, Achtung, Werbung, Apollo 11 Global, Steuerprivileg nutzen. Wir können also in diesem Fonds auch Positionen verkaufen, die Gewinne mitnehmen, ohne dass Abgeltungssteuer anfällt.
Ja.
Und diese drei Punkte, niedrigere Kosten, weil wir institutionelle Tranche kaufen, keine Abgeltungssteuer bei Riba-Langsink und antizyklisches Handeln, verschaffen eine Überrendite von 1-1,3% pro Jahr gegenüber den Empfehlungen, die wir die anderen 30 Jahre vorher schon unseren Kunden gegeben haben.
Ja.
Das hört sich nicht viel an, aber 1,3% über 30 Jahre
macht ein bisschen was aus, ja. Das stimmt. Das stimmt. Und wie funktioniert das Ganze vertrieblich heute in dem Kontext von, du hast ja vorhin schon gesagt, Trade Republic und Co. Also diese massive Geiz ist geil, Spar-Mentalität auf Kundenseite. Spürst du das oder ist das in deiner Zielgruppe gar nicht so präsent?
Da ja die Kunden mit dem Vermittler und mit dem Berater wachsen, bin ich jetzt in der Gruppe der alten weißen Männer und alten weißen Frauen. Ich bin jetzt 53 und da befindet sich auch der größte Teil des Vermögens.
Ja.
Wenn man das mal deutschlandweit betrachtet, wo liegt der Großteil des Vermögens? Der liegt genau in dieser Kategorie der Menschen zwischen 50 und 70 Jahren.
Ja.
Und doch kommen immer mehr junge Menschen, weil sie auch angetriggert werden von den Eltern, von den Großeltern zu uns in die Beratung. Und da macht das schon einen großen Stellenwert aus. Trade Republic ist immer so ein Begriff, ETF ist so ein Begriff, Vanguard, der größte passive Vermögensverwalter der Welt. Das sind alles Dinge, die ich gerne berate und auch die ich auch gerne eingehe. Und wir können ja mal bei Trade Republic bleiben. Trade Republic hat selbst die Depots aller ihrer Kunden mal über 3 Jahre analysiert. Und was haben die festgestellt? Die Kunden machen 3% weniger Rendite pro Jahr als der MSCI World.
Ja.
Ich kaufe uns zwar günstig, ohne Geld für die Beratung zu bezahlen, aber ich bin am Ende trotzdem beschissen dran mit 3% weniger, als wenn ich zum Beispiel mir einen Vanguard ETF gekauft hätte.
Ja.
Und da sind wir beim zweiten Punkt. Vanguard hat auch eine eigene Studie erstellt und hat festgestellt, dass der Wert unabhängiger Beratung bis zu 3% pro Jahr ausmacht. Und wenn wir jetzt bei Apollo 11 Global mit Beratung, mit sämtlichen Kosten, die der Fonds hat, bei 2,19 pro Jahr liegen, bin ich immer noch 0,8% besser als Vanguard und um Längen besser als Trade Republic. Und der Kunde hat einen Menschen, mit dem er sich über die Dinge austauschen kann und mit dem er darüber reden kann. Auch hier sehe ich Win-Win-Win-Situationen. Wenn der Kunde will, wenn der Kunde mit uns, mit Menschen reden will, wenn er eine spezielle Vorerkrankung hat und sagt, ich bin menschenscheu, dann kann er das auch selber machen.
Ja. Ja, das stimmt.
Aber ich glaube an den Wert menschlicher Beratung, an menschlichen Beziehungen, an Kommunikation und an positiven Austausch über Geld. Deswegen haben wir auch nicht nur Apollo 11 Global gegründet, sondern wir machen auch einmal im Jahr, immer Anfang September, ein Anteilsinhabertreffen, wo alle Investoren nach Lübbenau und Spreewald eingeladen werden und wo wir uns einen ganzen Tag positiv über Geld unterhalten. Wir legen Rechenschaft ab, was haben wir gut gemacht, was können wir besser machen. Mhm. Wir haben unsere Markenbotschafterin da, Heike Drechsler, die erfolgreichste Leichtathletin, die wir in Deutschland haben, Doppel-Olympiasiegerin. Und sie ist mal 7,63 Meter gesprungen in einem Stück. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Und dann tauschen wir uns positiv über Geld aus. Und das macht auch einen Wert an sich.
Ja. Was glaubst du, ist der Hauptmehrwert? Du hast es ja gerade gesagt, wenn Wengert macht eine Umfrage oder macht eine Recherche und sagt, hey, der Wert von unabhängiger Beratung ist 3 Prozentpunkte wert. Was glaubst du, ist der entscheidende Faktor in der unabhängigen Beratung? Also es ist ja, die Beratung an sich macht es ja noch nicht aus, aber was glaubst du, ist der Punkt, warum es langfristig so einen Effekt hat?
Weil die Geld- und Kapitalanlage etwas nicht Greifbares ist. Wir handeln ja mit Renditen, mit Erträgen, mit Zinsen. Das sind immaterielle Gegenstände. Und die größte Überrendite, das haben wir bei uns in den letzten 30 Jahren festgestellt, erzielen wir mit unseren Kunden in den Phasen, wo die Börsen extrem schnell nach unten gehen. Ja. Warum? Wir haben sehr, sehr viele kluge Menschen bei uns in unserer Kundschaft. Und die erkennen die Chance und kaufen günstig nach. Die nutzen also die Chance des günstigen Einstiegs und packen antizyklisch nochmal etwas hinein.
Ja.
Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Ein guter Fonds oder ein gutes Produkt mit dummem Geld, ich will jetzt nicht sagen mit dummen Menschen, aber mit dummem Geld, ist schlechter als ein mittelmäßiger Fonds mit klugen Investoren.
Ja.
Weil was passiert häufig an der Börse? Wir sehen es ja bei diesen teilweise Fonds, die gehypt werden. Die gehen mal schnell auf 500 Millionen Fondsvolumen, weil sie überall auf den ersten Titelseiten stehen. Und dann geht die Börse mal um 20% nach unten. Und dann verliert der Fonds nicht 20% Kurs, sondern ja, er verliert 50%, weil ein großer Teil der Anleger das Geld abgezogen hat.
Ja.
Das musst du dir so vorstellen, morgen gibt's bei Aldi alles für die Hälfte und bevor du aus dem Haus gehst, packt dir deine liebe Frau nicht noch 100 Euro mehr ins Portemonnaie nach dem Motto, heute ist günstig, kauf mal ein bisschen mehr, sondern sie nimmt dir aus deinem Portemonnaie 100 Euro raus. Also ja, du kannst von dem, was gerade günstig ist, weniger kaufen.
Kauf nicht so
viel. Die fangen ja mal an zu schwitzen, wenn die Mittelabflüsse haben und die Kurse fallen. Die sehen die Schnäppchenpreise und anstatt Geld zu kriegen von klugen Investoren, müssen sie zu Schnäppchenpreisen verkaufen, um die Anleger zu befriedigen.
Ja. Ja.
Das kann kein Vanguard. Und das können nur wir in der Beratung, indem wir die Menschen darauf hinweisen und sie und ihnen helfen, das Richtige zu tun mit ihrem Geld.
Ja. Ja, das ist so. Und aber du sagst ja kluge Menschen und so weiter. Sind die von Haus aus so? Oder also ich wollte mit meiner Frage wollte ich auch eben darauf hinaus, dass ja gerade die enge Beziehung zwischen Kunde und Berater in den Phasen, wo es fällt, also dass du dann eben auch auf die Kunden zugehst, in welcher Form auch immer, ob du es telefonisch machst, persönlich machst oder einfach eine E-Mail schreibst, aber einfach das Signal sendest, hey Leute, genau das ist, was wir wollen, ja, also so, ne, zumindest wenn es jetzt nicht 2 Jahre vor der Rente ist, also ne, also wenn wir noch auf dem Weg, ich glaube, das Entscheidende ist.
Das ist das Entscheidende, Thorsten, die Kommunikation mit unseren Kunden. Und zwar nicht nur in den Zeiten, wo die Sonne draußen scheint, sondern in den Zeiten, wo die Gewitterwolken aufziehen. Da brauchen sie uns an ihrer Seite, weil wer zweifelt denn nicht an seiner Anlageentscheidung? Du packst 100.000 Euro hinein und nach einem halben Jahr kommt der erste Kontoauszug und du stehst bei 80. Ja. Und der Berater hat sich nicht gemeldet. Dann denkst du, und dann rufst du vielleicht noch an und da geht er nicht mehr ran. Dann schreibst du noch eine E-Mail und der meldet sich nicht. Ja. Dann verlierst du den Glauben und handelst dann aus der Emotion wahrscheinlich komplett falsch.
Ja.
Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir müssen in den schlechten Zeiten besonders stark mit unseren Kunden kommunizieren und ihnen den Wert ihres Investments vermitteln und die dazu bewegen, Geduld zu haben, es auszuhalten oder, wenn sie ganz mutig sind, nachzuinvestieren.
Ja.
Und bei uns ist es so, wir haben ja ständig Mittelzuflüsse. Und wenn Kunden das erste Mal bei uns Kunde werden und die Kurse gehen nach unten, dann kaufen die nicht nach. Die zweifeln immer noch an uns als Berater und an ihre eigene Anlageentscheidung und an der Welt. Aber sie steigen nicht aus. Und dann sehen sie nach 1, 2, 3 Jahren, die Sonne scheint wieder. Und wenn dann in 6, 7, 8 Jahren mal wieder so ein Kursverlust kommt, dann haben sie gelernt und kaufen nach.
Ja. Ich hab aber das,
wer beim ersten Mal einfach nur dabei bleibt, der ist schon der Gewinner.
Ja, ich habe immer mal wieder, und ich bin auch jetzt drauf und dran, wieder das in meinen Bestand rein zu kommunizieren, dass ich beschreibe das immer als Zeitmaschine. Wenn du einen Crash hast, also ich sag mal 10% minus plus, ja, also 10 bis noch mehr Prozent minus, empfinde ich wie eine Zeitmaschine. Weil du kannst halt auf einmal zu Kursen kaufen, die du vor 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht zuletzt hattest. Und also du kannst quasi Zeit wieder gut machen. Ja? Also wenn du eine Entscheidung nicht getroffen hast, wie auch immer, dann kannst du...
Sehr schönes Beispiel, ja.
Ne, so, nehmen wir jetzt mal auch, also keine Anlageempfehlung, aber jetzt Bitcoin, ja. Du hast dich vielleicht vor 3 Wochen geärgert, dass du nicht vor 2 Jahren Bitcoin gekauft hast, als er 70.000 Dollar gekostet hat. Ja, hey, Zeitmaschine ist an, kostet jetzt gerade wieder nur 73.000 Euro oder so, ja, ein Bitcoin. So, ja. Und also du kaufst zu Preisen von vor x, ja, T minus x sozusagen. Und
so ist es. Und wir wissen, alles wird immer teurer. Das liegt einfach an Geldentwertung, Preissteigerung, Teuerung, Inflation. Wir können es ja bezeichnen, wie wir wollen. Und diese kurzen Rücksetzermomente, in der Regel sind es ja bloß kurze Rücksetzermomente, ja, die schaffen uns den Blick zurück in die Vergangenheit. Ja, ja. Michael J. Fox hätte das damals mit kommunizieren sollen, seinem Film Zurück in die Zukunft.
Ja, echt. Das hätte er. Ja. Hätte auch ein guter Anlagefilm werden können, ja. Ja. Verrückt, ja. Okay, und sprichst, ja, beim Fonds kann man es ja sogar sehen. Wie viel Volumen hast du eingesammelt jetzt bisher?
Also im Apollo 11 sind wir jetzt bei knapp 38 Millionen Euro, die ja drin sind. Ich bin selbst einer der Top 3 Einzelinvestoren, neben unserem Beirat auch, den wir ja auch noch haben.
Ja.
Und ja, wir steuern jetzt als nächstes die 100-Millionen-Grenze an. Das ist unser nächstes Ziel.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Die erste Ratingagentur hat uns schon, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, 5 Sterne gegeben. Ob ja zu Recht oder zu Unrecht, Geld bezahlt haben wir dafür nicht.
Ja.
Aber wir glauben, dass wir mit unserer Strategie, konservativ, antizyklisch zu investieren, langfristig eine Überrendite erzielen werden gegenüber dem Markt und gegenüber 90% unserer Mitbewerber. Mehr werden wir nicht schaffen. 10% werden besser sein als wir. Und ist auch gut so. An denen wollen wir uns dann messen lassen.
Ja, okay. Überwiegend hören ja junge Leute zu, also zumindest laut Spotify sind 80% unserer Hörer unter 44. Bei Apple sind die Zuhörer ein bisschen älter. Aber was würdest du jetzt einem, oder anders, nicht, was würdest du empfehlen? Empfehlung ist klar, sprich deine Kunden auf Geldanlage an, aber was wäre dein Vertriebsimpuls? Wie öffne ich, ob es jetzt Lieschen Müller ist oder Manfred Unternehmer, wie öffne ich das Gespräch dahingehend, dass mir jemand 10, 20, 30, 50.000 oder 100, 200, 300, 500 Euro monatliche Rate anvertraut, um es in einen beliebigen Fonds zu investieren. Wie würdest du in solche Gespräche reingehen, wenn man jetzt morgen Abend oder heute Abend auf dem Weihnachtsmarkt steht mit einer Tasse Glühwein in der Hand und ich sehe da drüben einen, wo ich weiß, der hätte das Potenzial?
Ja, ich würde ihn fragen, ob er schon finanziell frei ist. Dann sagen 99 von 100 nein. Die 99 würde ich fragen, ob sie denn Interesse daran hätten, finanziell frei zu werden. Und dann sagen die 99, die Nein gesagt haben, ja. Und dann sage ich, okay, dann lass uns mal eine halbe Stunde, eine Stunde in Ruhe über deine Finanzen reden.
Mhm.
Und dann machen wir das. Und dann kommt als erstes natürlich die Bestandsaufnahme. Wie viel verdienst du? Was hast du bisher mit deinem Geld gemacht? Welche Erfahrungen hast du mit deinem Geld gemacht? Hast du gespart? Wenn ja, wie? Das heißt, ich erkunde erstmal den Kunden und frage ihn nach den Dingen, die für mich wichtig sind, um für ihn eine individuelle Anlageentscheidung zu formulieren. Ob die am Ende mal die gleiche ist, das spielt jetzt im ersten Moment gar keine Rolle. Und ich sage dir eins, es ist auch ziemlich egal, ob die Menschen jetzt in unseren Fonds investieren, Apollo 11 global oder in irgendeinen anderen weltweit anlegenden Fonds. Wichtig ist, dass sie es tun.
Ja.
Weil das ist das Problem, was wir in unserer Branche haben. Wir als Berufskollegen versuchen uns immer gegenseitig die Umsätze abzujagen. Wir sind ganz, ganz kleine Player. Die größten Player sind die Banken und die Sparkassen. Ja. Da liegen 3 Billionen Euro, teilweise unverzinslich und zum größten Teil unter der Inflation verzinslich.
Ja.
Und dieses Geld modert vor sich hin, es vegetiert, es verliert jeden Tag an Wert.
Ja.
Und wenn wir einfach mit den Menschen darüber reden und sagen, wir wollen dieses oft hart verdiente Geld einfach in die Zukunft überführen und in ein Produkt, wo das Geld auch selbst für sich arbeitet und zwar mehr erwirtschaftet als der Währungsverlust, Inflation, wie auch immer, dann haben wir schon den richtigen Gesprächsansatz. Und dann, ich habe immer eine Formel. Die Formel ist relativ einfach. 10 plus 20 gleich 1 Million. Wollte ich mir schon immer mal patentieren lassen. Du kannst es selbst ausrechnen, Thorsten, wenn du auf die Welt kommst heute und deine Eltern packen 10% vom Kindergeld, was heute kommt, in einen guten Aktienfonds. Und von jeder Kindergelderhöhung packen sie 20% noch dazu. Und da bist du mit 18 Bürgergeldempfänger. Du gehst dein ganzes Leben lang nie arbeiten. Du nimmst von deinem Bürgergeld 10%. Und bei jeder Bürgergelderhöhung packst du 20% dazu. Kannst du machen, was du willst. Du bist mit 55 Millionär.
Ja, wahrscheinlich.
Also häufig ist es auch so, gerade für die jungen Menschen, du sprichst junge Menschen an unter 44 oder wie auch immer, jüngere als wir oder als ich es bin. Fangt an, macht einen Plan von monatlich 10% eures Einkommens und packt die beiseite in die Wirtschaft, in die weltweite Wirtschaft. Es gibt 40.000 börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und diese gibt es alle nur aus einem einzigen Grund. Das ist ganz profan.
Ja.
Weil sie Geld verdienen müssen.
Genau, ja.
Und wenn wir mit unserem Geld uns an diesen Unternehmen beteiligen, werden wir, ob der Fondsmanager gut, mittelmäßig oder schlecht ist, selbst der schlechteste und dümmste Fondsmanager verdient mit einem weltweiten Aktienfonds gutes Geld für seine Kunden.
Ja, das stimmt. Es sei denn, alle Kunden ziehen das Geld ab, wenn es fällt, dann wird es auch für ihn schwierig. Aber
ja. Nehmen wir mal das Jahr 2008, der Fasszusammenbruch des Weltfinanzsystems. Der deutsche Aktienindex stand bei 8.000 Punkten und der fiel auf unter 4.000. Das ist jetzt noch keine 20 Jahre her. Wo steht er heute? Bei 24.000.
Ja.
Also selbst der zum ungünstigsten Moment im Sommer 2008 investiert hätte, hätte jetzt sein Geld verdreifacht.
Ja, richtig.
Wäre das ein Grund zu weinen?
Ich denke nicht, nee. Und ich habe gerade gestern, war auch wieder witzig, ich bin mit meiner Frau hier durch die Stadt gefahren und dann war auf einer Tankstelle, war wieder irgendwie, also da stand halt wieder eine Schlange bis auf die Straße zurück. Ich guckte auf die Preissäule und in der Wahrnehmung würde ich sagen, waren es 3 Cent Unterschied zum Tag vorher oder so. Und da funktioniert es, ne? Also,
da sind wir ganz sensibel. Ja. Das triggert uns, das ist Emotion. Tanken ist Emotion. Ja. Butter, Milch, das ist medial wirksam. Die Butterberge, die Butter ist billig geworden, wir müssen jetzt los. Aber ja. Geldanlage.
Ja, verrückt.
Ich bitte dich, das ist so unsexy. Aktienfonds, das ist so unsexy. Aber weil es eben so unsexy ist, ist es auch so schön. Und die Menschen, die früh anfangen, sich damit zu beschäftigen, werden am Ende reichlich belohnt.
Ja, so ist es. Schönes Schlusswort, würde ich sagen, lieber Jean.
Ist schon Schluss? Ach, ich hätte gerne noch eine Stunde weiter geplaudert mit dir.
Noch eine Stunde? Okay, dann müssen wir es noch ein zweites Mal machen. Aber also ich könnte auch, wie gesagt, darum geht es nicht. Ich glaube, wir können noch jede Zeit, aber ich glaube, wir haben jetzt sehr viele gute Impulse gesetzt. Und mal wieder Begeisterung entfacht, hoffentlich für das Thema Vermögensaufbau.
Wenn es deinen Zuhörern gefällt, können sie dir ja was schreiben, nach dem Motto, die wollen noch eine zweite Folge, dann setzen wir uns nochmal zusammen.
Dann machen wir das, ja. Dann
wenn es dir nicht gefallen hat, dann sollen sie es direkt an mich schicken.
Genau, und dann sagst du mir, hey, das war so super Feedback, wir müssen unbedingt nochmal.
Ja, genau.
Genau. Ja, genau. Nee, cool. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ich danke dir für deine Zeit.
Gerne, Thorsten. Alles Gute für dich, alles Gute für eure Zuhörer und auch für euer aller Geld.
Ja, vielen Dank. Und dasselbe wünsche ich dir auch. Und jetzt noch, ja, wenn die Folge rausgeht, ist schon das neue Jahr. Also wünsche ich dir ein schönes, erfolgreiches 2026.
Ja, danke schön.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.